Bevor es mit der Folge heute losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese Folge gab es zum Beispiel schon fast eine ganze Woche früher für die Unterstützer unserer Patreon-Kampagne. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf der Webseite patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr unseren Podcast unterstützen und dieses Projekt finanziell supporten. Wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut auf patreon.com/insertmoin. Dankeschön und nun viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und wir haben heute mal wieder eine Special-Folge, nämlich ein Brettspielthema, wobei wir heute aber nicht ein einzelnes Brettspiel vorstellen wollen, beziehungsweise dazu kommen wir später, ein bisschen dann doch. Und es ist auch nicht der Guido heute zu Gast, der sonst immer bei Brettspielen zugange ist, sondern ich habe mir einen Gast aus Berlin eingeladen, der uns ein paar interessante Sachen hoffentlich erzählen wird. Guten Morgen, Martin.
Hallo Manu, ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, ja, dass ich mit dir spreche.
Ja, Gruß an Dennis an dieser Stelle, der uns uns empfohlen hat. Herzlichen Dank. Du hast ein sehr spannendes Thema mitgebracht, mit dem ich so gar keine Berührungspunkte hatte und darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir reden. Es ist eigentlich ein Themenkomplex, würde ich jetzt schon fast sagen. Und vielleicht stellst du dich am besten so ein bisschen vor, weil dann kommt dieses Thema auch gleich schon zutage.
Ja, genau, ist ein Themenkomplex, absolut crossmediales Thema, sag ich mal. Und zwar folgendes, also zu meiner Person, Martin ist mein Name. Ich bin, wie wahrscheinlich all deine Gäste, ziemlich im Spielebereich unterwegs, beschäftige mich damit beruflich und privat. Und das Thema, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, ist nachgemacht Spielekopien aus der DDR. So heißt unser Projekt, das ich gemeinsam mit meinem Projektpartner Michael Geithner betreibe. Und das ist ein Thema, was sich innerhalb der letzten Jahre bei uns wirklich verselbstständigt hat, als wir angefangen haben, die Spielekultur der DDR unter die Lupe zu nehmen. Und da gibt es ganz viele Früchte, die dieses Projekt bisher getragen hat.
Hm. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Also was macht ihr beruflich oder du?
Also wie wir auf das Thema gekommen sind, war folgendes. Wir saßen eines Tages mal wieder zusammen, ich und mein Projektpartner Geis, und haben wie an so manchen Nachmittagen Brettspiele gespielt. In dem Fall glaube ich sogar Dominion. Da haben wir uns einmal mehr gefragt, so ein bisschen am grauen Berliner Nachmittag, ja, was haben denn eigentlich unsere Eltern damals so gespielt? Denn wir beide sind Kinder der DDR und haben uns da so zurückentsonnen, okay, was gab es denn damals für Spiele? Und wir mussten beide erkennen, dass sowohl in seiner Familie als auch in meiner Familie handgefertigte Brettspiele aus der DDR eben vorlagen. In meinem Fall war das ein Monopoly-Spiel, was, wie ich später erfahren habe, meine Mutter nach der Wende weggeworfen hat und Monopoly ersetzt hat. Und in dem Fall von Geis war es ein Sagerland-Spiel, das bis heute noch vorlag. Und das haben wir uns dann mal näher angesehen. Und es war einfach wunderschön, handgefertigt und eben eine Kopie eines Spiels, was es im Osten gar nicht gab, sondern was dann eben über den Westen importiert wurde und dann auf Basis der Vorlage reproduziert worden ist. Und da haben wir uns gedacht, vielleicht gibt es noch weitere solche Spiele, und haben angefangen danach zu suchen, haben einen Blog ins Leben gerufen, www.nachgemacht.de, und haben innerhalb kürzester Zeit eigentlich relativ viele Zuschriften bekommen von Leuten, die auch noch ein solches Spiel auf dem Dachboden irgendwo hatten. Und ja, innerhalb einer Zeit von zweieinhalb Jahren etwa, ist da jetzt eine Sammlung von etwa 175 Brettspielen rausgekommen.
Ja, faszinierendes Thema. Ich hatte erst nämlich gedacht, als ich das gelesen hatte, mit nachgemacht, wir haben ja heute auch den Fall, dass ganz viele Spieleideen irgendwie einfach Copycats sozusagen erfahren, also dass Spielideen geklaut werden und nachgemacht werden in eine andere Richtung. Aber in diesem Fall war das ja einfach aus Mangel an Möglichkeit, überhaupt an Brettspiele zu kommen. Also es gab gar keinerlei Originalbrettspiele in der DDR-Zeit. Oder wie kam diese Phase sozusagen zu tragen? Also durch Verwandtschaft im Westen hat man von diesen Spielen erfahren und hat die dann sich ausgeliehen, nachgebaut, wie auch immer? Oder gab es gar keine eigenen Spiele, sodass dadurch die Not entstand, sich diese Spiele zu kopieren?
sag mal so, also es ist relativ komplex. Und zwar in der Hinsicht, dass es in der DDR natürlich viele Spiele gab. Ich glaube, das Spiel als pädagogisches Medium war in der DDR sogar weitaus angesehener als in der Bundesrepublik. Jedoch gab es aufgrund verschiedener Umstände sehr wenige originelle Spiele, sehr wenige komplexe Spiele oder auch de facto gar keine Brettspiele, die sich gezielt auf erwachsenes Publikum richteten. Das heißt, die Mehrzahl der Spiele, die es gab, das waren so einfache Würfel- und Setzspiele oder so Leitern- und Schlangen-Imitat.
Schlange stehen, das lustige Familienspiel.
Genau, deswegen gab es eben sehr wenige originelle Spiele und spätestens ja seit den End-70ern, Anfang 80er Jahre war es in der Bundesrepublik eben so, dass dieser Markt von Brettspielen immer mehr bedient wurde. Da wurde eben das Spiel des Jahres in der Bundesrepublik gegründet, ich glaube 79, und auch Monopoly hat wieder so einen großen Siegeszug gefeiert in der Bundesrepublik, was eben dazu geführt hat, dass diese Spielelandschaft in der Bundesrepublik einfach ganz anders war als die in der DDR. Aber trotzdem war ja die Grenze zu einem gewissen Grad transparent, sodass die DDR-Bürger schon wussten, was es in der Bundesrepublik gab und sich dann auf verschiedenen Wegen diese Originale rangeschafft haben, aber dann eben im Bekannten- und Verwandtenkreis kopiert haben.
Ja, weil es einfach halt auch zu teuer war, oder? So ein Monopoly sich zu besorgen oder ein echtes Monopoly zu kaufen. War wahrscheinlich A nicht so einfach und B dann mit Deutschmark zu bezahlen, was ja auch nicht so ohne war.
Genau, das haben uns auch viele gesagt, mit denen wir ein Interview geführt haben. Sie sagten, selbst wenn es möglich gewesen wäre, irgendwo ein Brettspiel zu kaufen, dann hätte man die Devisen lieber für etwas anderes investiert. Genau, und deswegen gab es eben einige Bürger, die trotzdem Lust hatten, originelle Spiele zu spielen, und die haben sie dann eben nachgebastelt. Und da haben wir einfach Kopien, das sind ja geradezu Plagiate, 1:1 Kopien, und andere hingegen sind aber auch so gestaltet, dass sie ja neue Ideen aufgreifen oder eigene Regeln implementieren oder auch von der Fertigungsqualität besonders hochwertig gemacht sind. Und ganz spannend ist es natürlich dann, wenn Gegebenheiten aus dem eigenen Lebensumfeld, aus dem eigenen Lebenshorizont mit implementiert sind. Das heißt, wenn man zum Beispiel auf einer Monopoly-Ereigniskarte dann ein Ereignis liest, was dem Bastler dieses Spiels tatsächlich passiert ist oder so.
War das denn auch, also klingt jetzt ein bisschen überspitzt, aber war das denn irgendwie auch verpönt, so ein urwestliches Spiel wie Monopoly oder so zu spielen? Also gab es da irgendwie Ärger von Lehrern oder solche Geschichten, wenn man erfahren hat, die haben sich in Monopoly gebastelt? Habt ihr das irgendwie mitbekommen, erlebt oder Geschichten erzählt bekommen?
Witzigerweise dreht sich ja tatsächlich in Bezug darauf viel um Monopoly. Wir haben wirklich Erfahrung gemacht, wenn man die Frage stellt, okay, was war das populärste Spiel in der DDR, muss man eigentlich sagen, Monopoly wahrscheinlich, obwohl es eigentlich natürlich nicht existiert hat. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie die Rechtslage gewesen ist. Wir haben dazu wenig Quellen gefunden. Was wir gefunden haben, ist, dass es ein Einfuhrverbot gab. Das heißt, Monopoly durfte nicht eingeführt werden in der DDR. Und demnach war es natürlich, wenn auch nicht verboten, dann doch auf jeden Fall verpönt. Das heißt, gerade in offiziellen Kreisen, zum Beispiel bei der NVA, haben Leute Probleme damit bekommen. Also wir haben einen Fall, da haben Soldaten auf der Rückseite eines Wandgemäldes ein Monopoly nachgebaut. Das hat an die Wand zu hängen, wenn ihr Dienst vorbei war, damit es niemand sieht. Ein anderer Fall waren Soldaten, die Monopoly gespielt haben bei der NVA und denen es dann weggenommen wurde. Also es gab es schon, auf jeden Fall.
Ja gut, ich meine, einen größeren Gegensatz als bei dem Kapitalismus-Spiel schlechthin. Da hatte man ja sicherlich Sorge, dass da das Gedankengut übertragen wird beim Spielen, weil man ja schon auch Geld hortet ohne Ende. Kann ich gut nachvollziehen, ja.
Ich ja immer denke, Monopoly ist eigentlich das antikapitalistische Spiel überhaupt, denn es entlarvt ja den Kapitalismus so sehr wie nichts sonst, denn am Ende einer reich und alle anderen sind bankrott. Quasi das klassische Bild der Schere zwischen Arm und Reich, die immer weiter auseinander geht.
Ja, aber auf den ersten Blick ist es natürlich, sammel so viel Geld wie möglich an, ja. Und du bist der Gewinner, klar.
Das Spinnen Spaß macht.
Gab es denn auch dann so, du hast gerade schon einfließen lassen, ihr habt Sachen entdeckt, dass da so persönliche Sachen eingeflossen sind. Gab es da dann auch Systemkritik oder so, die dann in die Spiele eingeflossen ist?
Ja, also das ist so die Frage nach der Subversivität. Wir haben ganz viele private Ereignisse. Also wir haben, das gilt insbesondere für Monopoly, weil das bietet sich eben besonders an, um etwas zu implementieren. Aber genau, da haben wir manche private Geschichten, die einfließen. Zum Beispiel, du hast dir einen Arm gebrochen, gehe deswegen ins Krankenhaus in der Leipziger Straße in Leipzig. Beispiel. Sowas gibt es, aber es gibt auch ganz mehr oder weniger konkret politische Äußerungen. Das heißt, wir haben eine Monopoly-Karte eines handgefertigten Spiels, auf der steht, du hast einen politischen Witz gerissen, deswegen musst du ins Z3. Und das Z3 war eben in diesem Ort, wo das Monopoly stattfindet, das lokale Zementwerk, wo eben die kurzzeitig Inhaftierten den Plan erfüllen mussten. Und der Spielebastler sagt uns dann eben, dass er auch genau diesen Fall in seinem privaten Umfeld erlebt hat, dass jemand seiner Bekannten einen Witz gerissen hat über Honecker und dann tatsächlich für 1 oder 2 Jahre verschwunden ist. Solche Äußerungen gab es in jedem Fall, ja.
Jetzt merkt man ja schon, wenn dann so eigene Ideen und eigene Erfahrungen und solche Sachen in so Spiele einfließen, die man sowieso schon selber bastelt. Habt ihr auch Fundstücke entdeckt von Spieleentwicklern sozusagen? Also haben die Leute dann angefangen, selber Spiele zu entwickeln oder war das dann gar nicht euer Schwerpunkt bei der Recherche und bei der Suche? Weil ich könnte mir vorstellen, dass so ein Mangel an kreativen Spielen ja auch dazu führt, dass man selber vielleicht kreativ wird und tätig wird.
Völlig richtig. Und so war es auch. Du hast recht, es war zunächst nicht unser Schwerpunkt, nachdem wir gesucht haben, aber dann wurde es mehr und mehr der Schwerpunkt. Denn es hat sich schon herauskristallisiert, dass es, naja, wenn ich sagen würde, Szene, das würde zu weit gehen, aber eine gewisse Gruppe oder ein gewisses Netzwerk von Leuten gab es schon, die sehr spieleaffin waren, die sich dann auch mitunter ausgetauscht haben. Das waren keine großen Netzwerke, ich spreche da von immer mal 2, 3 Personen oder so. Mhm. Aber da gab es schon, die dann sagten, okay, wir stellen hier fest, es gibt keine originellen Brettspiele, warum nicht einfach selbst welche erfinden? Und es gab tatsächlich Spieleautoren, wobei das noch anders ist als heute. Also das waren dann eigentlich nie hauptberufliche Spieleautoren. Sondern es waren eben einfach spieleaffine Menschen, die dann in ihrer Freizeit Spiele erfunden haben oder zum Beispiel die in einem Kinderheim gearbeitet haben und für die Kinder Spiele erfunden haben oder einer hat in einer Schule gearbeitet und dann für seine Schüler Spiele erfunden. Mhm. Und da gab es schon solche Spieleautoren und es war sogar so, da haben wir glücklicherweise auch Briefwechsel zwischen Verlagen und den Autoren gefunden, dass gewisse Spielideen dann auch den volkseigenen Betrieben angeboten wurden, eben mit der Bitte, ja, habt ihr nicht Lust, dieses Spiel aufzulegen? Und da gab es eben ganz witzige Briefwechsel, weil, oder sagen wir aus heutiger Sicht witzig, ja, dann nicht selten auch ein Brief vom Betrieb zurückkam, der sagte, ja, die Spielidee ist gut, aber das Regelwerk ist zu komplex. Mhm. Oder die Spielidee ist gut, aber wir sind nicht in der Lage, das zu produzieren, weil wir die notwendigen Maschinen nicht für so ein kleinteiliges Spiel haben. Wir haben einen Brief, da steht sinngemäß drauf, ja, können Sie nicht sowas erfinden wie Domino oder sowas. Ja. Eine gewisse Vorstellung, was auch produktionstechnisch möglich ist. Und das führte dann, die Ablehnung der Betriebe führte dann bei einigen der Autoren dazu, dass sie im Eigenbau diese Spiele dann eben bastelten. Und das teilweise, wie ich bereits sagte, sehr hochwertig. Also so richtig schöne Holzkästen, die auch bis heute noch leben und wirklich sehr, sehr hübsch aussehen.
Wo kann man diese Sachen denn sehen? Also habt ihr eine Wanderausstellung? Habt ihr einen festen Raum bekommen in Berlin, wenn man sich dafür jetzt interessiert, diese Objekte anzugucken? Wo kann man das sehen?
Also wir haben über einen langen Zeitraum erstmal eine Online-Ausstellung aufgebaut, eben auf unserem Blog, wo wir versucht haben, zu nahezu jedem der Spiele, die wir haben, zu einem gewissen Grad die Hintergrundgeschichte aufzuarbeiten. Wie gesagt, die kann man sehen auf nachgemacht.de. Und wir hatten dann letztes Jahr eine Wanderausstellung, mit der waren wir in diversen Museen hier in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland. Und derzeit ruht die aber. Die Spiele sind im Moment eingelagert im Deutschen Spielemuseum in Chemnitz. Das heißt, wir haben die auch gar nicht zu Hause. Aber wir sind natürlich immer offen für andere Museen, die Interesse daran haben, diese Exponate dann nochmal als Leihgabe zu vergeben. Hm. Das heißt, live kann man sie derzeit im Grunde nicht sehen.
Aber man kann euch auch noch Sachen stiften oder so, wenn man jetzt zuhört und sagt, oh, ich habe hier auch damals als Kind auch eins gebastelt oder ich weiß, dass meine Eltern da noch was haben oder sowas.
Gut, also dadurch, dass unser Projekt jetzt noch viele andere, ich sag mal, Subprojekte nach sich gezogen hat, sind wir im Moment wirklich in einem Status, wo wir geradezu Mühe haben, noch alle aufzuarbeiten. Also wir haben hier noch ein paar Kartons von Spielen, die wir auch natürlich erstmal sichten müssten, katalogisieren müssen. Und das machen wir natürlich noch, aber das ist eine Sache, die funktioniert eben Step by Step. Mhm. Aber in jedem Fall, also wenn jemand so etwas zu Hause hat, gerne bei uns melden. Insbesondere, weil wir eben nicht nur an dem Spiel an sich interessiert sind, sondern eben auch an der Hintergrundgeschichte. Okay, wie ist es entstanden? Was war der Hintergrund? Wo kam die Vorlage her? Was sind die Materialien, aus denen man es gebaut hat? Weil ganz oft sagen die Leute auf diese Fragen, ja, das ist nichts Besonderes. Aber wenn man dann ein bisschen nachhakt, stellt man fest, an dieses handgemachte Exponat knüpfen sich ganz oft wirklich sehr, sehr spannende Geschichten.
Mhm. Was war denn so das bekannteste Spiel, was also Ur-DDR-Spiel? Fällt dir da irgendwas ein? Also ich kenne so Namen wahrscheinlich dann jetzt gar nicht, aber gab es so eins, was, wo man sagen würde, das war das Spiel von der DDR, der DDR?
Das Spiel der DDR. Tja, es gibt dieses Hütchenspiel, wo man Hütchen aufeinander stapeln muss und auch setzen und laufen muss. Warte mal kurz, ich frage mal meinen Partner. Skat und Schach, sagt er.
Okay.
Das muss man natürlich wirklich einräumen, Skat und Schach. Das sind natürlich die Klassiker, die wirklich gespielt wurden in der DDR. Aber gerade Schach hat natürlich nochmal so eine Sonderrolle unter dem Brettspielen. Dem haftet natürlich was ganz anderes an. Die Leute sagen, es ist ein Sport und man hat sich ja auch so gemessen im Schach mit den sowjetischen Meistern und sowas. Also dem haftet noch etwas anderes an als diesen anderen Brettspielen, über die wir in der reden.
Jetzt hattet ihr jetzt noch eine ganz interessante Story aufgetrieben, was ja dann zu einem weiteren Projekt geführt hat, außerhalb dieser Museumssache. Eine sehr tragikomische Geschichte eigentlich, also ein Spieleerfinder, der sozusagen einen Ticken zu spät dran war. Ja. Vielleicht magst du die noch kurz erzählen, das führt dann zu eurer zweiten Aktion.
Genau, das ist wirklich eine Geschichte, da kann man sich nur an den Kopf greifen. Und zwar war er, Lothar Schubert heißt er, auch einer der sehr ambitionierten Spielebastler und Spieleerfinder aus der DDR. Der hat mehrere Spiele erfunden. Vier davon hat er an volkseigene Betriebe in der DDR verkauft tatsächlich. Das heißt, er hat ein Honorar dafür bekommen. Mhm. Und zu seinem Bedauern wurden diese Spiele jedoch nie aufgelegt. Das heißt, die Idee wurde abgekauft, aber sie ging nie in die Produktion. Und die letzte Idee, die fünfte, die er verkaufte, der Name war Ligato, die sollte dann in die Produktion gehen. Und dann hat er sich in langem Briefverkehr über den Namen des Spiels ausgetauscht und es wurde ein erster Andruck gemacht vom Karton. Und dieser ganze Prozess hat sich dann so lange gezogen, dass nach den ersten drei Probeexemplaren, die gedruckt wurden, die Mauer gefallen ist und der VEB zu einer GmbH umgemünzt wurde und die Produktion dieses Brettspiels Ligato eingestellt wurde.
Das heißt, drei Stück. Also die Maschine lief an und die Mauer fiel zusammen und dann wurde die Maschine ausgeschaltet. Drei ganze Stück.
Also es war so, dass diese drei Stück, das waren eben so Probeexemplare, erstmal zur Sichtung. Und witzigerweise ist es auch so, dass von diesen drei Stück, die es wohl gibt, nur noch eins übrig ist. Die zwei anderen sind irgendwie im Verlag verschollen. Das heißt, von diesem Spiel mit dem Titel Ligato ist nur noch eine physische Variante bis heute erhalten. Und weil diese Geschichte so ulkig ist und wir uns so lange, jetzt seit 2,5 Jahren, unter dem Titel Nachgemacht, Spielekopien aus der DDR, mit diesem besonderen Thema beschäftigt haben, haben sich Geis und ich einfach gesagt, okay, dann lass uns doch jetzt mal nachmachen und wir greifen zu den Mitteln, die wir heute haben, nämlich digitale Mittel. Das ist eben auch unser Steckenpferd. Also wir arbeiten sehr in dieser Medienbranche, sag ich mal, und haben dann entschlossen, als Indie-Game diese dieses Spiel Ligato als App umzusetzen und dieses ganze Szenario, was so dieses agonale Schwarz-Weiß Wettstreit-Szenario ist, umzumünzen in diese kalte Kriegsrhetorik. Das heißt, man kämpft nicht schwarz gegen weiß, sondern eben Sowjetunion gegen USA. Und es geht darum, dass man sich nicht schlägt auf dem Brett, das ist ja schließlich kalter Krieg, sondern man muss möglichst geschickt aneinander vorbeikommen und den Gegner behindern und am Ende als erster seine Spezialeinheiten in die gegnerischen Reihen einschleusen.
Sehr schön. Finde ich eine gute Idee, dass ihr quasi dieses Spiel auch dann mit der Thematik miteinander verbunden habt. Passt ja gut zusammen dann, ja.
Ich muss sagen, ich fand es auch eine gute Idee. Kürzlich saß ich mal zusammen mit einem Freund von mir und der sagte, er findet es so ein bisschen unmoralisch, dass man die Spieler dann quasi dazu zwingt, in die Rolle einer der Weltmächte zu schlüpfen, einer der Weltmächte, die quasi Krieg geführt haben auf der Welt und sich unmoralisch verhalten haben. Also quasi auch gewissermaßen so eine Call of Duty-Überlegung. Mhm. Ist es moralisch, als Soldat in den Krieg zu ziehen?
Naja, bei Brettspielen würde ich sagen, ist es relativ in Ordnung. Bei Schach bist du auch ein König, auch wenn du sonst eher dem royalen Geschlecht vielleicht nicht zugeneigt sein magst, kann man, glaube ich, trotzdem sehr moralisch Schach spielen. Ihr könntet ja so einen Classic-Modus einführen, dass man dann wirklich nur die schwarzen und weißen Steinchen sieht.
Ja, das hat tatsächlich, ein anderer Bekannter von mir gesagt, er würde sich für die App noch ein weiteres Theme wünschen eben, vielleicht als In-App-Kauf oder als Achievement, was man erzielen kann. Und das ist tatsächlich auch eine Überlegung, aber wir sind natürlich als Indie-Entwickler ein bisschen langsamer und müssen einfach versuchen, nach und nach erstmal die Bugs zu fixen. Und jetzt sind wir noch dabei, die Android-Variante zu entwickeln. Derzeit gibt es nur für iOS-Geräte. Das heißt, das soll alles kommen und ist auch wirklich unser Ziel, aber wir müssen eben kleine Schritte machen, weil wir es nur nebenher tun.
Ja. Ja. Gibt's im App Store, kostet wie viel?
Null.
Free to steal. Free to nachmachen.
Kannst gratis runterladen, ist optimiert für iPad, funktioniert natürlich auch auf iPhone. Also wir haben auch eine für iPhone optimierte Variante, aber eigentlich ist es entwickelt ursprünglich für iPad und kostet nichts. Es gibt ein paar In-App-Käufe, die aber nicht so Drückerkolonnen-In-App-Käufe sind. Also du kannst das Spiel auch genießen, wenn du die nicht kaufst. Das ist zum Beispiel der Rückgängig-Machen-Button oder wenn du gewisse Achievements nicht erreichst, weil du einfach nicht kannst oder willst, dann kannst du die auch freikaufen. Aber wenn du die Basisvariante genießen willst, kannst du das kostenlos tun.
Sehr schön. Kann man sich unbedingt mal angucken. Was heißt agonales Spiel? Das habe ich jetzt so noch auch noch nicht gehört.
Eine agonal bezeichnet, soviel ich weiß, einfach den Wettstreit zwischen zwei Kräften, die quasi gleiche Grundvoraussetzungen haben, so wie wir es in Schach, Dame oder sowas haben. Was natürlich sind natürlich bei Schach nicht ganz die gleichen Grundvoraussetzungen, weil bei diesen agonalen Spielen fängt eben ja einer zuerst an. Der hat natürlich immer einen kleinen Vorteil. So ist es bei Ligato übrigens auch. Vielleicht noch ein Hinweis für diejenigen, die auch die Hintergrundgeschichte interessiert, die ich eben kurz geschildert habe. Auf ligato-app.com haben wir noch mal ein bisschen was zusammengetragen. Da haben wir ein Interview mit dem ursprünglichen Ideengeber und haben noch mal einige interessante Checkpoints, diese 30 Jahre währenden Spieleentwicklungen da aufgelistet.
Welche Spiele hast du denn früher nachgebaut? Oder hast du das gar nicht gemacht? Oder hast du da persönlichen Bezug dazu?
Ich war ja noch ganz klein, als die Wende war. Ich kann mich aber erinnern, dass ich das Monopoly meiner Mutter mal gespielt habe oder zumindest angesehen habe. Es kann gut sein, dass ich es damals noch gar nicht verstanden habe. Ich selbst gebaut, als Kind hatte ich so ein paar Ideen gestartet, Spiele zu entwickeln oder Spiele zu bauen, aber da ist zumindest nichts Nachhaltiges draus geworden. Man hat bestimmt mal so ein Memory selbst gebaut oder ich wollte mal einen kartenbasierten Fußballmanager selbst überbauen, als ich jugendlich war. Aber ich glaube, das wollten schon viele vor und nach mir. Mhm. Das war dann eher ein müßiges Unterfangen, was ein bisschen gescheitert ist. Das heißt, als Kind habe ich erfolgreich kein Spiel selbst entwickelt. Aber derzeit sind wir dabei, das ist eines der weiteren Subprojekte aus Nachgemacht eben, ein anderes Spiel, was wir auf unserer Schatzsuche kennengelernt haben, neu aufzulegen und als Lehrmaterial in den Schulunterricht zu bringen. Mhm. Und zwar ist das Spiel Bürokratopoli. Bürokratopoli ist auch eine eigene Erfindung und ist eines der Spiele, zu dem es auch eine relativ umfangreiche Stasi-Akte gibt. Mhm. In dieser Stasi-Akte steht geschrieben, dass es sich um ein sogenanntes Gesellschaftsspiel mit negativ feindlichem Charakter handelt. Denn das Ziel des Spiels war es, vom einfachen Arbeiter zum obersten Mann im Staat, nämlich dem Generalsekretär der SED, zu werden. Und man hat damit eben die DDR ziemlich auf die Schippe genommen. Und dieses Spiel, das zirkulierte dann ein bisschen in den oppositionellen Kreisen der DDR, so dass die Staatssicherheit eben auch darauf aufmerksam geworden ist.
Mhm. Weil es auch nur so ein selbstgebautes Spiel dann, das hat sich so über Mundpropaganda verbreitet dann, oder wie?
Das ist ein selbstgebautes Spiel, das besteht aus einem Spielplan und Karten, also Card-Driven Game quasi. und das hatte aber dann doch eine gewisse Verbreitung erzielt. Wir haben auch Kopien von diesem Spiel in mehreren Städten nachweisen können. Einmal im Norden in Greifswald, einmal in Erfurt, quasi im Süden von Ostdeutschland. Das heißt, es ist wirklich ein bisschen rumgekommen. Demnach wundert es nicht, dass die Staatssicherheit eben auch auf dieses Spiel und auf seinen Urheber aufmerksam geworden ist. Und das finden wir eben so eine spannende Geschichte, weil dieses Spiel samt seiner Stasi-Akte verrät eben ganz viel über die DDR. Und wir haben gedacht, es wäre total sinnvoll, dieses Spiel neu aufzulegen und quasi in den Schulunterricht zu bringen und dafür zu sorgen, dass Lehrer mithilfe dieses Spiels dieses Kapitel DDR-Geschichte vermitteln können. Und das ist ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, gemeinsam mit dem DDR-Museum in Berlin und der Firma Capito, die eben Lehrmaterial herstellt. Genau, das ist gerade unser aktuelles
Projekt. Ja, das wäre jetzt auch genau meine Anschlussfrage gewesen. Was steht denn so an bei euch nach dem Legato, auch nach der Android-Version und der Recherche und den Sammeln? Aber klingt ja nach einem hochspannenden Projekt, weil geht ja eigentlich genau in diese Richtung. Ist es da schwer, dieses Regelset noch zu finden oder einfach durch Erzählung? Da gab es wahrscheinlich zig Hausregeln und verschiedene Varianten und unzählige Kartenvarianten. Oder nehmt ihr da eine Basis und erfindet dann einfach selber Geschichten dazu und macht es rund?
Also was wir natürlich tun müssen, ist das Ganze für den Schulunterricht zu optimieren. Hm. Es ist so, dieses Spiel ist ausgelegt für acht Spieler, wenn ich richtig liege, und ist ursprünglich so konzipiert, dass es recht lange dauern kann für so einen abendfüllenden Spieleabend. Wir müssen natürlich jetzt dafür sorgen, dass die Regeln verständlich sind, dass die Kinder auch was dabei lernen, wenn sie es in der Schule durchführen, und dass es aber auch in einer Unterrichtseinheit spielbar ist und verstehbar ist und auch Spaß macht. So, daran sind wir gerade. Das Glückliche ist, dass wir den ursprünglichen Autor des Spiels kennen und der diesem Unterfangen, das neu aufzulegen, total positiv gegenübersteht und uns da auch hilft, wo er kann. Mhm. Und deswegen ist das total lehrreiches und interessantes Projekt, natürlich auch für uns, und macht Spaß.
Wie ging denn die Geschichte aus? Hat er dann nochmal Ärger bekommen, wenn ihr den mit dem Autor Kontakt habt? Also haben die rausgefunden quasi, dass das auf seinen Mist gewachsen ist, und gab es da Ärger?
Herausgefunden, dass es auf seinen Mist gewachsen ist. Witzigerweise hat er das selbst natürlich erst dann nach der Wende feststellen können, dass auch dieses Spiel wirklich ins Fadenkreuz geraten ist. Also ganz bemerkenswert war, dass dieses komplette Spiel Bürokratopoli als Kopie in der Stasi-Akte vorlag. Das heißt, nicht Bürger und Bürgerinnen der DDR haben Spiele kopiert, sondern eben auch die Staatssicherheit selbst. Und Ärger bekommen deswegen hat er zur der damaligen Zeit nicht, wobei, wir haben mal nachgeschaut, nach dem Strafgesetzbuch der DDR hätte es für eine derart, in Anführungszeichen, verunglimpfende Maßnahme durchaus eine Haftstrafe von bis zu 3 Jahren geben können. Er war aber so stark vernetzt, auch mit Politikern und der Presse in Westdeutschland, also weil er auch sehr aktiv war in der oppositionellen Bewegung der DDR. Martin Böttger ist sein Name, manche kennen ihn vielleicht auch, dass er keinen Ärger gekriegt hat deswegen.
Aber so. Was für eine Pointe, oder? Dass sie das Spiel selber dann in der Stasi-Akte drin haben. Für euch quasi gut protokolliert.
Das Witzige ist natürlich, man sagt ja, man kann ein Spiel nur voll und ganz verstehen, wenn man es auch tatsächlich spielt. Die Frage ist, ob die Staatssicherheit es selbst gespielt hat.
Ja, ganz sicher. War das denn sehr ironisch? Also war das jetzt wie so ein Mad-Spiel oder war das quasi eher durch das, dadurch, dass es überhaupt existiert hat? Also waren da auch ironische, sarkastische Texte auf diesen Kartenbeschreibungen? Also war es sehr offensichtlich oder hätte er sich damit rausreden können, dass er wirklich ein Bürokratiespiel machen wollte, um der Jugend zu zeigen, wie toll die SED ist und so. Die DDR ist.
Damit hätte er sich nicht rausreden. Nee,
okay.
Es war tatsächlich reinste Ironie. Das heißt, das Ziel war eben, vom einfachen Arbeiter zum Generalsekretär zu werden. Und dazu war eben wirklich jedes Mittel recht, Lug, Betrug und Putsch. Das heißt, es hat so ein bisschen die einerseits sehr bürokratischen, andererseits natürlich auch fragwürdigen Verhältnisse der DDR in Kritik genommen. Und das auch in aller Deutlichkeit. Also es gab Wahlbetrugkarten, es war auch sehr stark von Willkür bestimmt. Das heißt, man konnte Personen ins Gefängnis stecken, wenn man wollte. Ja, sich zusammentun, gewisse Koalitionen bilden, diese wieder spontan auflösen. Also es hatte wirklich auch dieses Ziel, ironisch zu sein. Ja. Seine ursprüngliche Zielsetzung war eben, dass er sagte, okay, was ist das denn, was dieses System zusammenhält? Er meinte, okay, wir kennen Monopoly, das suggeriert uns, im Westen ist es das Geld, was das System zusammenhält, aber was ist es denn bei uns im Osten? Und er kam zu dem Schluss, so hat er später erzählt, dass es Macht und Machtstrukturen sind und der Wunsch eben aufzusteigen. Das ist das, was das System zusammenhält und das hat er eben versucht, in spielerischer Form abzubilden und das hat er mit Bürokratopoli gemacht.
Sehr schön. Dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg. Ich finde es eine gute Idee, das in die Schulen zu bringen. Ich finde es fast ein bisschen schade, dass wir Nicht-Schüler es dann nicht mehr sehen werden oder spielen können, aber dafür ist es vielleicht ein Ticken zu komplex, oder? Das als auch als eigenständige App zu machen, ohne Schulhintergrund?
Naja, wie gesagt, wir sind Indie-mäßig unterwegs, das heißt, wir müssen Schritt für Schritt arbeiten. Derzeit ist die Planung, das Ganze für die Schulen aufzulegen, aber dadurch, dass das DDR-Museum in Berlin auch mit im Boot ist, kann es durchaus sein, dass es sich dann auch zu einem günstigen Preis in deren Shop wiederfindet, dass es auch für den Hausgebrauch dann zu haben ist. Es handelt sich in dem Fall natürlich um ein Brettspiel. Ob daraus nochmal eine App wird, ist derzeit auf jeden Fall nicht in Planung, ist aber auch nicht ausgeschlossen, sage ich mal.
Gut. Zum Abschluss, hat denn der Lothar Schubert noch erlebt, dass sein Ligato jetzt Massenware geworden ist? Lebt der gute Erfinder noch?
Er ist noch gar nicht so alt, sage ich mal. Hat sogar gesagt, dass das nächste Diensttelefon, was er sich zulegt, ein iPhone ist, weil er kein iOS-Gerät besitzt bisher, aber wird sich dann ein iPhone zulegen, weil er natürlich total happy ist damit. Ich meine, auch wir können natürlich uns glücklich schätzen, dass wir so eine bereits sehr durchdachte Spielidee frei Haus geliefert bekommen und uns quasi in Anführungszeichen nur noch um Design und Umsetzung kümmern müssen. Das heißt, auch mit ihm stehen wir in Kontakt und das war gegenseitiges Helfen und Unterstützen. Also es hat auch Spaß gemacht.
Ja, ist doch ein schönes Happy End, oder? Nach 4 erfundenen Spielen, die gar nicht gedruckt wurden und nach einem, wo es nur noch ein Exemplar von gibt, sowas dann zu sehen, ist doch großartig. Finde ich gut.
Zumal er auf diesem Weg ja auch so einen gewissen Fame kriegt, sage ich mal, weil das ja bisher immer sein großes Hobby und seine Leidenschaft war, diese Spiele zu entwickeln und zu basteln. Und jetzt, als er das Thema gar nicht mehr so vorderhand auf dem Schirm hatte, fragen eben Leute nach und es kommen auch mal Pressevertreter zu ihm und sind auch auf diese Story aufmerksam geworden und finden das natürlich alle ganz, ganz interessant.
Ja, es wurde ja neulich erst diese Sushi in Suhl Film verdreht. Vielleicht wird ja irgendwann dann seine Ligato-Geschichte verfilmt. Wäre doch was.
Überragend. Also so eine Reportage fehlt uns auf jeden Fall noch im Petto. Wobei dieser Sushi in Suhl, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, also der hat mich jetzt nicht so angesprochen, aber gut.
Aber ich meinte, damit ist halt auch so eine Alltagsgeschichte quasi, die dann zu einer Filmstory taugte. die ja auch so skurril eigentlich anmutet am ersten Moment.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du eigentlich Batu
gespielt? Ich habe es noch nicht gespielt, ne? Ich habe ja, wie gesagt, sehr kurzfristig vor diesem Podcast erst mit euch Kontakt aufgenommen. Werde ich mir jetzt aber auf jeden Fall anschauen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, ja.
Musst du machen. Und vielleicht noch eine kleine Werbung in eigener Sache, also für die App sowieso, aber die witzigsten, interessantesten und spektakulärsten Anekdoten, die haben Geis und ich auch in einem Buch niedergeschrieben, was es auch zu haben gibt. Und zwar hat das den gleichen Titel wie unser Projekt, Nachgemacht, Spielekopien aus der DDR, und dreht sich genau um dieses Thema, hat ganz viele sehr hübsche, interessante Bilder von diesen Spieleunikaten, die es da eben gegeben hat vor der Wende. Und genau, einige sehr interessante Hintergrundgeschichten, auch zu Bürokratopoli, auch die ganze Stasi-Akte ist dort abgedruckt. Also das ist wirklich für alle was dabei, die sich mit dieser Nische der Spielekultur, der deutsch-deutschen Spielekultur beschäftigen möchten.
Findet man alles auf eurer Webseite nachgemacht.de, auch Bestellmöglichkeiten und so.
Ja, ist ein ganz normales Buch, kann man auch überall bestellen, wo man Bücher bestellen kann, aber auch auf nachgemacht.de natürlich.
Wunderbar. Ja, dann danke ich euch für eure Zeit und den spannenden Einblick in diese spielerische Vergangenheit, auch wenn sie nicht immer so glücklich war, aber freut mich zu hören, dass da diese selbstgemachte Spiele dann dort trotzdem vertreten waren und dass ihr euch die Mühe macht, das alles zu recherchieren und aufzubewahren und für die Nachwelt aufzuheben. Das finde ich gut.
Und das zeigt einmal mehr, welche Relevanz auch schon damals einfach Spielen für den Menschen hat und hatte.
Genau, Spielen verbindet. Gut, vielen Dank und ihr meldet euch, wenn es was Neues gibt.
Unbedingt, du bist in meinem Verteiler verankert.
Gut, bis bald. Grüße nach Berlin.
Ja, danke.
Grüße Tschüss. Nach Freiburg. Ciao.